Worum geht es? Mit welchen Problemen beschäftigen wir uns eigentlich? Da wird heftig gestritten, ob in bayerischen Amtsstuben ein christliches Kreuz hängen soll oder über Aspekte der Political Correctness, über eine gendergerechte Sprache zum Beispiel. Aber sind das wirklich die Probleme, die uns umtreiben sollten? Sollten wir uns nicht vielmehr damit beschäftigen, dass die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer wird, dass unsere Gesellschaft ökonomisch immer weiter auseinanderdriftet? Der Professor für Kulturwissenschaften und Kulturtheorie Robert Faller hat ein Buch mit dem Titel Erwachsenensprache über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur geschrieben. Unsere Aufregungen finden nicht da statt, wo sie hingehören, sagt Professor Faller. Er ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schroer.
Haben wir nicht andere Probleme, als uns über Kreuz in Amtsstuben zu streiten? Was steckt dahinter, wenn wir uns wochenlang damit beschäftigen?
Man kann sagen, dass etwa seit 1980 die großen politischen Lager in den westlichen Gesellschaften keine unterschiedliche ökonomische Politik mehr verfolgt haben. Auch die Sozialdemokratie hat seit den 80er Jahren in Europa eine neoliberale ökonomische Politik betrieben. Das hat zu einer massiven Verarmung der unteren Mittelschichten geführt und bis in die oberen Mittelschichten hinein haben heute schon die Menschen das Gefühl, dass es ihnen morgen nicht mehr besser gehen wird. Das war bis in die 70er Jahre hinein ganz anders bekanntlich. Seit den 80er Jahren jedenfalls gibt es sozusagen einen ökonomischen politischen Konsens aller großen Lager. Jetzt musste aber die Linke beginnen, sich wenigstens symbolisch von der Rechten zu unterscheiden. Und darum gehen alle Anstrengungen der Sozialdemokratie und ähnlicher linker Parteien in das Kulturelle. Deshalb werden bestimmte Gefechte um Symbole oder um sprachliche Formulierungen mit einer Vehemenz ausgefochten, die man nicht verstehen würde. Würde man nicht begreifen, dass das eben der Ersatz für einen ökonomischen Kampf ist.
Das gilt aber nicht nur für Deutschland, das gilt für ganz Europa, diese Krise der Sozialdemokratie oder das sich stürzen auf irgendwelche Gender-Diskussionen. Es ist natürlich wichtig, über Homosexualität und homosexuelle Trauung zu reden, aber das sind nicht die Probleme, die uns umtreiben sollten, oder?
Natürlich gibt es in diesen Bereichen auch immer wieder Probleme, die nicht völlig eingebildet sind, aber das Problem ist, dass wir durch die erbitterte Aufmerksamkeit, die wir diesen Problemen schenken, abgelenkt werden von den Ursachen unserer Verbitterung oder unseres Ärgers.
Woran liegt das denn, dass die Sozialdemokratie sich da verabschiedet hat, um die kleinen Leute zu kümmern?
Ich glaube, es gibt manchmal sozusagen in den Wissenschaften nicht genug Widerspruch und manche Überzeugungen werden oft aufgrund von Moden, Wissenschaftsmoden oder auch aufgrund dessen, dass bestimmte Wissenschaftspositionen sehr massiv von Interessensgruppen gefördert werden, einen Wechsel, bestimmte Stimmen kommen nicht mehr zu Wort. Und das war, glaube ich, gerade beim Neoliberalismus der Fall. Bestimmte ökonomische Schulen, die die Interessen bestimmter Gruppen gerechtfertigt haben, wurden von diesen Gruppen enorm gefördert. Und deshalb hat sich dieses ökonomische Denken so massiv durchgesetzt.
Also die unteren Schichten, auch die unteren Mittelschichten, werden immer mehr abgehängt. Wer keine Zukunft hat, braucht mehr Herkunft. Kann man damit auch erklären, dass plötzlich jetzt so dieses Suchen nach nationaler Identität so eine Renaissance erlebt?
Bis in die 80er Jahre hinein hat sich eigentlich in westlichen Gesellschaften niemand wirklich überlegt, wo er herkommt und ob das für ihn wichtig ist und welche sexuelle Identität und so weiter er hat. Alle hatten das Gefühl, morgen schon kann ich was Besseres sein und sie waren eher darauf hin orientiert, was sie morgen sein werden, als auf das, was sie heute sind oder gestern waren. In dem Moment, in dem den Menschen diese Zukunftsperspektive verloren geht, fangen sie an, sich nach hinten zu orientieren und auch ihre Solidaritäten dort zu suchen. Das ist der Grund, weshalb bestimmten westlichen Gesellschaften, glaube ich, auch die Integrationsfähigkeit so stark abhanden gekommen ist. Das liegt nicht daran, dass die Leute, die hier kommen, borniert werden, sondern das liegt daran, dass die Gesellschaft, in die sie kommen, keine Zukunftsperspektiven anzubieten haben. Und dass folglich die Integrationskosten für diese Leute höher sind als die Integrationsgewinne, die sie erzielen könnten.
Sie nennen diese Verschiebung eine Kulturalisierung eines Kampfes, also diese Auseinandersetzung um Political Correctness. Was meinen Sie damit?
Nehmen Sie die Erbitterung, mit der um das Binnen-I gefochten wurde. Das Binnen-I erlebt seinen Höhepunkt oder seinen ersten Auftritt genau in dem Moment, in dem klar wird, dass man sozialpolitisch eigentlich für die Frauen nicht mehr genug tun kann.
Binnen-I, muss man kurz sagen, Professoren und Professorinnen, dieses I da überall groß reinzuschreiben, das meinen Sie damit?
Genau. Bezeichnend, glaube ich, in der Geschichte des Binnen-Is ist der Punkt ungefähr um 1980 wieder, als das eben aufkommt, wo man anstatt zu sagen, jetzt bauen wir eben wirklich umfassende Kinderbetreuungseinrichtungen aus und investieren in den Sozialstaat. Im Moment, wo das nicht mehr gemacht wird, forciert man sozusagen symbolische Strategien, um die Frauen dort zufriedenzustellen. Ob man das jetzt sinnvoll findet oder nicht und glaubt, die Frauen fühlen sich eher angesprochen, wenn da steht, wir suchen Bomberpiloten und Bomberpilotinnen und wir suchen Kanalräumer und Kanalräumerinnen. Genau in dem Moment, in dem man das macht, versucht man ja, Männer und Frauen auf alle Produktionszweige gleichermaßen zu verteilen, anstatt dafür zu sorgen, dass die Einkommensunterschiede zwischen den Produktionszweigen sich verringern. Also dass nicht Ingenieure wesentlich mehr verdienen als Sekretärinnen. Und so hat man einen Kampf kulturalisiert. Man hat nicht die ökonomische Ungleichheit beseitigt, sondern man lässt die Ungleichheit bestehen und verteilt nur die Geschlechter gleichermaßen auf diese Ungleichheitsstufen.
Schauen wir uns diese Political Correctness, von der so viel die Rede ist, mal genauer an. Also da gibt es ja viele Dinge, die einem plötzlich um die Ohren wehen. Und da meine ich jetzt zum Beispiel die deutsche Flagge, die ich nicht mehr aus dem Fenster hängen darf, weil ich damit einen machistischen Nationalismus unterstütze, auch wenn ich mich freue, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Da bin ich als Intellektueller doch in einem großen Konflikt auf einmal, oder?
Jeder von uns, jede trägt bestimmte Überzeugungen unterschiedlichster Niveaus mit sich herum. Wenn Christen Weihnachten feiern, ist das ein Fest, das mit einem hohen Grad an Ernsthaftigkeit und Überzeugung verbunden ist. Wenn dieselben Christen Silvester feiern, feiern sie aber nicht mit derselben Überzeugung sozusagen einen Knallkörpergott. Und dasselbe gilt für Fußball. Die Fußballbegeisterung, würde ich sagen, ist religionswissenschaftlich gesehen das, was man als einen Aberglauben bezeichnen kann, so wie Silvester. Also das ist eine Überzeugung, die keine großen Identifizierungen hat, die man eher gegen die eigene Identifizierung betreibt und sagt, das ist eigentlich ein Blödsinn, aber es ist ganz lustig und man muss es doch irgendwie machen, sonst ist man ein Spielverderber. Ich glaube, es ist bezeichnend, dass wir in bestimmten Momenten dazu neigen, vor allem den Aberglauben der anderen fälschlich für deren Bekenntnis zu halten. Wir sehen uns dann andere, die Silvester feiern, so an, als ob das Katholiken wären, die Weihnachten feiern und glauben, die sind fest davon überzeugt. Und dann denken wir, das sind irgendwelche magisch denkenden Barbaren oder wilde Horden oder eben Nationalisten oder sowas. Aber das stimmt eben nicht. Ich glaube, Fußballbegeisterung ist ein Aberglaube, den man allen Leuten zugestehen sollte. Und ihr Nationalismus, der fängt ganz woanders an.
Aber da geht es auch immer um Empfindlichkeiten, ausgeprägte Empfindlichkeiten. Vielleicht regt mein Nachbar, der ein intellektueller Akademiker ist, der den Nationalismus verurteilt, vielleicht fühlt der sich verletzt, wenn ich jetzt die deutsche Fahne aus dem Fenster hänge, weil Fußball-Weltmeisterschaft ist. Oder gendergerechte Sprache, Frauen, die sagen, ja, ich fühle mich ausgegrenzt, unsichtbar gemacht, wenn man das Binnen-I nicht benutzt. Was ist das für eine Empfindlichkeit?
Ich glaube, man kann ohne große Übertreibung sagen, wir leben in einer Zeit einer Propaganda der Empfindlichkeiten. Und das kommt daher, dass unter neoliberalen Bedingungen Empfindlichkeit die Rolle von Humankapital übernimmt. Wenn wir unter Kapital verstehen, jene Wettbewerbsvorteile, die man hat, bevor man in den Wettbewerb eintritt oder mit denen man sich ersparen kann, in den Wettbewerb einzutreten, dann spielen Empfindlichkeiten im Neoliberalismus genau diese Rolle. Also wenn ich als Studierender zum Beispiel zu faul bin, um mir eine bestimmte Kunst anzueignen, dann sage ich eben, also diese Kunst entspricht nicht meiner ethnischen Herkunft oder meiner sexuellen Orientierung, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Damit kann man diese Unbequemlichkeit auf eine sehr bequeme Weise loswerden. Das ist unter neoliberalen Bedingungen sehr stark gefördert worden. In der Zeit der Moderne wurde das heftig bekämpft. Da hat man gesagt, auch Sie, egal wo Sie herkommen, müssen sich das anschauen, damit Sie morgen Erfolg haben können. Im Neoliberalismus sagt man den Leuten eher, bleiben Sie dort, wo Sie herkommen, besinnen Sie sich auf das und seien Sie damit zufrieden.
Also der Neoliberalismus klang jetzt mehrfach an, der profitiert von dieser Kulturalisierung eines Kampfes. Ja, und der Neoliberalismus hat dann auch zum Ziel, Genusspraktiken zu zerstören. Also er will einfach Geselligkeit zerstören. Oder warum macht er das?
Dazu muss man etwas über Genusspraktiken verstehen. Alles, was erwachsenen Menschen wirklich große Freude bereitet, ist immer mit der Überwindung einer bestimmten Schranke verbunden. Also wenn wir Silvester feiern, müssen wir ein bisschen Alkohol trinken, ein bisschen länger aufbleiben, als wir das vielleicht sonst machen würden. Aber selbst wenn wir kleine Dinge machen, wenn wir nur spazieren gehen, müssen wir bereit sein, Zeit zu verschwenden, was wir auch nicht immer machen können. Und deshalb, weil da immer etwas Ungutes drinnen steckt, haben Menschen individuell meistens große Vorbehalte gegen den Genuss. Menschen sind keine spontanen Hedonisten. Sie lehnen die Lust eher ab. Dazu muss ihnen die Gesellschaft verhelfen, die zum Beispiel sagt, komm, jetzt feiern wir, jetzt hast du Geburtstag, jetzt sei kein Spaßverderber, jetzt stößt auch du mit uns an und so weiter. Unter solchen Geboten werden Individuen lustfähig oder, wie wir psychoanalytisch auch sagen könnten, sie werden sublimierungsfähig. Sie können aus dem Unguten etwas Großartiges oder Sublimes machen. Das ist eigentlich der Sinn des Begriffs Sublimierung. In der Kunst erleben wir das dauernd, wenn irgendwelche unguten, grauenhaften Dinge, Gewalt, Blut, Sex oder irgendwas, plötzlich in der Kunst zu was Großartigem werden. Der Neoliberalismus, der darauf abzielt, diese sozialen Ressourcen zu privatisieren, verstärkt in den Individuen die Abneigung gegen die Lust und sagt, lass dir das doch nicht gefallen, da will jetzt ein anderer von dir, dass du trinkst. Wieso sollst du dir das gefallen lassen, wenn du nicht trinken willst? Ne? Oder er sagt auch, also du willst zwar Bier trinken, aber am nächsten Tag keinen Kater haben, na, da geben wir dir Bier ohne Alkohol. Ne? Und so kann man quasi den Genuss entsozialisieren. Es ist aber bezeichnend, dass sich niemand besonders großartig fühlt, wenn er mit alkoholfreiem Bier feiert.
Also es geht auch immer, das höre ich auch heraus, um die Ökonomisierung, die maximale Ökonomisierung des Einzelnen, der natürlich, wenn er viel säuft, am anderen Tag nicht so gut arbeiten kann. Wenn er viel raucht, eher stirbt. Aber beißt der Neoliberalismus sich da nicht in den Schwanz? Jetzt ist überall auf den Zigarettenpackungen wird aufgedruckt, dass die Menschen sofort sterben, wenn sie rauchen. Ja, jetzt rauchen sie nicht mehr, werden 120 Jahre alt und belasten als alte Leute unsere Pflegesysteme. Das kann der Neoliberalismus ja auch nicht wollen.
Da sind die Studien auch hochgradig parteilich, ob also eher die Raucher mehr kosten oder eher die alternden Nichtraucher. Aber ich glaube, entscheidend ist zu erkennen, dass wir genau diese Frage nicht stellen sollten. Also wenn wir anfangen zu überlegen, was Menschen kosten, dann sind Menschen für die Ökonomie da und nicht umgekehrt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir leben nicht für das Geld, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das Geld für uns lebt.
Aber genau das macht der Neoliberalismus doch. Also absolut, der legt darauf Wert, darauf zu schauen. Kommen wir mal zur Funktion der Religion zu sprechen. Wie die anderen zu unseren Bestien werden, so heißt ein Kapitel in Ihrem Buch. Darin beschreiben Sie, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der immer die anderen schuld sind für die einschneidenden Verluste, die uns zu widerfahren scheinen. Das ist ein typisches Phänomen unserer Gesellschaft, oder?
Das, glaube ich, kann man tatsächlich als ein typisches Symptom des Neoliberalismus bezeichnen. Wir haben immer das Gefühl, dass der andere, der noch irgendwie glücklich ist oder freudig, dass der uns unser Glück gestohlen hat. Und das Glück muss deshalb beim anderen sein, weil er es uns weggenommen hat. Wir werden zunehmend entwöhnt, zu denken, dass das Glück etwas solidarisch Teilbares ist und dass es eigentlich immer Geselligkeit voraussetzt. Und das ist ein Perspektivwechsel, der hier sozusagen durch eine langjährige Propaganda und auch durch eine perfide Berufung auf die Schwächen und Empfindlichkeiten von irgendwelchen Benachteiligten hier durchgesetzt worden ist. Man kann das vielleicht mit einer Anekdote von David Foster Wallace ganz gut erklären. David Foster Wallace, Schriftsteller, hat in einer Rede einmal gesagt, worüber wir uns aufregen, das kommt immer daher, wie wir eine Sache interpretieren. Es kommt immer von unserer Sichtweise auf die Sache und nicht von den Fakten selber. Also wenn ich mich im Straßenverkehr über einen schnellen Autofahrer aufrege, der vor mir in meine Spur hineinschneidet und wegen dem ich dann scharf bremsen muss, dann möchte ich den am liebsten auf den Mond schießen vor Wut. Aber, sagt Foster Wallace, das kommt nicht von den Fakten, sondern von meiner Vorstellung, die sagt, ich muss mich da an Regeln halten und der hält sich offenbar an keine Regeln. Wenn man das anders einrahmt und eine andere Interpretation sich zurechtlegt und sagt, ich könnte das ja eigentlich auch ganz anders sehen, wer weiß, vielleicht hat der ein verletztes Kind auf dem Rücksitz, das er jetzt in ein Spital bringen muss, dann mache ich dem gerne die Spur frei und freue mich sogar, wenn ich ihm helfen kann. Das heißt, es hängt an meiner Interpretation und nicht an den Fakten. Und das übersehen wir sehr oft beim Genuss. Ich kann den anderen, der glücklich ist, nicht nur als jemanden sehen, der mir mein Glück gestohlen hat. Ich kann den anderen, der glücklich ist, auch als eine Art Gastgeber empfinden, der mir eigentlich einen Weg zur Lust zeigt, indem er sagt, komm, trink auch ein Glas mit mir. Das ist jetzt nicht einer, der kein Problem hat, Alkohol zu trinken, während ich den Alkohol bedrohlich finde, sondern das ist einer, der mir hilft, für einen bestimmten Moment meinen Vorbehalt gegen den Alkohol zu suspendieren und damit einer Sublimierung fähig zu werden.
Also das Entscheidende sind immer die Sichtweisen. Die Sichtweisen, die sich natürlich auch über die Jahrhunderte geändert haben. Also früher haben wir in einer anderen Religiosität gelebt. Also wenn etwas schiefgegangen ist, dann haben wir eher mit Gott gehadert. Heute leben wir in einer Welt, da gibt es ja Religiosität immer noch. Also nicht die alte Religiosität, sondern Gesundheitsreligion, Nachhaltigkeitsreligion und Sicherheitsreligion. Das ist eine Welt, die sehr religiös ist im Grunde heute, oder?
Absolut. Also Kulturwissenschaftler, Religionssoziologen würden Religionen auch eher anhand dieser Kriterien beschreiben, nicht anhand der Mythologien oder der theologischen Inhalte, sondern eher daran, wie man das an bestimmten Praktiken erkennen kann und wie innerhalb bestimmter Praktiken sozusagen spontan von den Individuen reagiert wird. Und ich glaube, man könnte grob sagen, dass wir im Moment einen Kulturkampf erleiden oder beobachten, der um die Frage geht, praktizieren wir positive Kulte oder negative Kulte? Positive Kulte sind Kulte, wo man zum Beispiel viel essen muss, weil da gefeiert wird. Negative Kulte sind Kulte, wo man fasten muss, wo man das Essen vermeiden muss. Das betrifft, glaube ich, im Moment sehr viele Bereiche, die Sie angesprochen haben. Also es geht ein Kampf darum, zum Beispiel darf man Fleisch essen? Die eher angelsächsisch geprägte neoliberale Kultur sagt, nein, das muss weg, also da gibt es gute Gründe, da verhungern Menschen und die Tiere quält man und was weiß ich. Also kein Fleisch, nur vegan. Die andere Seite sagt, ein französischer Philosoph hat eine Apologie des Fleischfressers geschrieben, der hat gesagt, man soll vielleicht nicht immer Fleisch essen und man soll das eher kostbar machen und das würdigen, aber man soll ein- oder zweimal in der Woche Fleisch essen und das als ein großes Fest empfinden. Also das sind positive Kulte. Ganz ähnlich auch die Auseinandersetzung zwischen den angelsächsischen Feministinnen und den französischen zum Beispiel. Es ist kein Zufall, dass die französischen Feministinnen gesagt haben, also eine gewisse Koketterie und Galanterie und Avancen, das gehört doch zum guten Leben. Natürlich sind nicht alle Avancen erfreulich, aber als erwachsene Frau kann ich die, die ich nicht will, auch ablehnen. Aber wenn ich gar keine mehr bekomme, also wozu mache ich mich dann schön? Ja, da sieht man auch diesen Kampf.
Das haben Sie gerade schön beschrieben, nicht? Wenn man heute einer Frau sagt, ach, du hast aber so schöne blauen Augen und ich mache dir die Tür auf, dann wird das vielleicht sogar als MeToo-Übergriff schon fast begriffen. Das geht dann auch sozusagen fast schon mit einer gewissen Sexualfeindlichkeit einher, oder?
Natürlich, ja. Also auch die Sexualität gehört zur Frage, übt man positive oder negative Kulte aus. Nicht? Und wieder ist es bezeichnend sozusagen für diese Verbindung, die schon der Soziologe Max Weber erkannt hat, zwischen einem protestantischen Geist, der sich selber gar nicht mehr als religiös empfindet, und einem rabiat werdenden Kapitalismus. Und dieser protestantische Geist eliminiert alles, was sozusagen zum Zauber, zum Charme des Umgangs gehört und betreibt eine Entzauberung der Welt. Und das kann man, glaube ich, gerade an diesen asketischen Strömungen, die sich aber immer mit sehr guten Argumenten bewaffnen, die Würde der Frauen und weiß Gott was, gut erkennen. Auch da kann man den Unterschied zu den europäischen Kulturen gut festmachen an einem Beispiel, dass der italienische Nobelpreisträger, der Schriftsteller Dario Fo, einmal in einer Fernsehsendung über Italien gegeben hat. Er hat darin gesagt, also er weiß zwar, dass man in Amerika zum Beispiel die Frauen auf der Straße nicht anschauen soll, weil sich die belästigt fühlen, aber um Italien zu verstehen, muss man verstehen, dass es dort umgekehrt ist. In Italien darf man nicht mehr, sondern man muss als Mann die Frauen auf der Straße anschauen, weil die machen sich ja auch schön, wenn sie auf die Straße gehen und die gehen dann auch in einer bestimmten Weise, das hat er sehr schön vorgeführt, und die schauen auch, ob man schaut, weil das ist eine Verpflichtung. Und jeder kleine Junge, wie er zum Beispiel, als er klein war, wurde er von seiner Mutter an der Hand geführt auf der Straße und die hat zu ihm gesagt, bohr nicht in der Nase, schau dir die Frauen an. Das kann man gut verbinden mit dem Beispiel von David Foster Wallace. Wenn ich den anderen sozusagen immer nur als einen Voyeur und als einen perversen Übergreifer empfinde, dann empfinde ich das als unangenehm. Ich kann das aber auch anders sehen und mir denken, das ist interessant, der würdigt meine Erscheinung und der folgt einer Pflicht. Und wenn ich das Gefühl habe, der folgt einer Pflicht, dann kann ich sein Glück als auch mein Glück empfinden.
Also das sind diese Verdachtsmomente, auf die ich nicht andauernd auf andere schielen sollte. Der will mir vielleicht was wegnehmen, der will mir was vorwerfen. Also diese Empfindlichkeiten, sie fordern, dass wir uns wie Erwachsene benehmen sollten jetzt. Und nicht, wie wir es manchmal tun, wie kleine empfindliche Kinder, die immer gleich eingeschnappt sind, oder?
Genau. Erwachsenheit bedeutet erstens, Empfindlichkeiten und andere Marotten hinter sich zu lassen und sich in der Öffentlichkeit ein Stück besser zu verhalten, auch ein Stück besser gelaunt, dass man sich vielleicht wirklich fühlt, aufzutreten. Zweitens bedeutet Erwachsenheit auch, sich darüber klar zu werden, dass man mit kleinen Widrigkeiten sehr gut umgehen kann. Nicht jede Liebesgeschichte verläuft vielleicht glückbringend und hat ein Happy End, aber das heißt nicht, dass sie deshalb automatisch schon ein Trauma bedeuten muss. Und drittens, Erwachsenheit bedeutet auch, sich klar zu werden, dass man sublimierungsfähig ist und dass man Dinge, die auf den ersten Blick eine Widrigkeit beinhalten, wie zum Beispiel Alkohol trinken, wie zum Beispiel lange tanzen, als ob es kein Morgen gäbe und was Schlaf kostet, sowas kann man betreiben und kann in Geselligkeit hier aus dem Unguten etwas Großartiges machen. Und ich glaube, wir dürfen nicht zulassen, dass eine bestimmte neoliberale Propaganda die Leute hier zu sehr in ihrer Bequemlichkeit bestätigt und sagt, lass dir das nicht gefallen, wenn du schlafen gehen willst, geh schlafen, und wenn du keinen Alkohol willst, trinke Alkohol, dann bist du selbst bestimmt und autonom. Ich glaube, dieser Verführung zu einer Scheinautonomie müssen wir widerstehen und erkennen, dass die Freiheit der Individuen nicht in ihrer Borniertheit, sondern in ihrer Geselligkeit liegt. Und das ist der Punkt, wo sich das ethische, das individuelle Verhalten mit dem politischen, dem gesellschaftlichen verbindet.
Aber der Neoliberalismus macht das ja sehr geschickt. Der sagt, wenn du das und das machst, wenn du all meine Bevormundungen, die ich dir gebe, wenn du die befolgst, wenn du nicht rauchst, wenn du wenig trinkst, wenn du die korrekte Sprache benutzt, wenn du auch auf den anderen schielst, der immer gefährlich werden kann, dann wirst du ein glückliches, wunderbares Leben leben. Das ist doch das Versprechen, das damit einhergeht.
Glück spricht der Neoliberalismus vielleicht hier gar nicht so laut aus. Ja? Also Selbstbestimmtheit, Selbstoptimierung, solche Begriffe gibt es. Ja? Verstärke dein Humankapital. Aber eines ist ganz klar, in allem, was wir nach dieser Propaganda angeleitet werden zu tun, leben wir immer für etwas anderes, für die Erhaltung unseres Lebens, für die Erhaltung oder Steigerung unserer Arbeitskraft und so weiter. Aber wir werden eigentlich nie dazu gebracht, die Frage zu stellen, na, wann arbeitet denn das Leben eigentlich für uns oder wann ist das Geld, das wir verdienen, für uns da und so weiter. Wir müssen doch diesen Punkt der Souveränität uns eröffnen, wo wir sagen, gut, jetzt habe ich die ganze Woche geschuftet, aber wozu eigentlich?
Ja, aber so bescheuert können wir doch gar nicht sein, als dass wir das nicht durchschauen, was wir gerade beschrieben haben.
Menschen tun oft bestimmte Dinge sogar gegen besseres Wissen oder sie sind in hohem Maß in der Lage, sich ihr besseres Wissen aus dem Kopf zu schlagen. Ich glaube, dass wir im Moment in hohem Maß so handeln. Wir versuchen, unsere ökonomische Leistungsfähigkeit grenzenlos zu steigern. Wir versuchen, immer reicher zu werden, ohne die Frage zu stellen, wann ist es eigentlich genug? Wann habe ich eigentlich ein gutes Leben? Und gestern hat meine Kollegin ein schönes Beispiel erzählt von einem sehr reichen Mann in der Schweiz, der in einer teuren Gegend in Zürich gelebt hat, auf einem Berg mit Blick auf den Zürichsee. Und der ist dann in eine hässliche Gegend übersiedelt, weil er dort weniger Steuern zahlen muss, ne? Obwohl er das andere ohne weiteres gekonnt hätte. Ne? Und auf diese Weise, glaube ich, zeigt sich, wie man durch die mangelnde Frage nach der Souveränität, also wann ist es eigentlich genug, wann ist das alles für mich da, sich zum Sklaven seiner Engagements macht und sich eigentlich das Leben verdirbt.
Vielleicht ist das auch ein moderner Ablasshandel. Ich verspreche mir davon, wenn ich eine ganze Welt von Geld habe, dass ich mich freikaufen kann von Tod und Teufel.
Ob diese Hoffnung irgendwann einlösbar ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber man kann hier eben ganz schön an Unterscheidungen erinnern, die Aristoteles in seiner Politik trifft, wo er sagt, die Wissenschaft von der Vermehrung des Reichtums kennt kein Maß. Die Ökonomik ist die Wissenschaft davon, wann es genug ist und wie viel wir zum Leben brauchen. Genauso ist es mit der Heilkunst, sagt er. Es gibt natürlich Heilkünste, die kein Ende kennen. Man kann immer noch irgendwie an der gesundheitlichen Verbesserung arbeiten. Nur andererseits muss man eine Diätetik kennen, die sagt, wann ist es eigentlich genug, wann bin ich eigentlich fit genug und wie viel Fitness brauche ich, um ein glückliches Leben zu haben. Und das hat dann wieder eine Grenze.
Also ist Ihr Buch auch eine Aufforderung zu mehr Gelassenheit gegen diesen Aktionismus und darauf zu achten, wenn bestimmte Diskurse geführt werden, wer hat eigentlich Interesse und profitiert davon, dass diese Diskurse geführt werden an Universitäten und anderswo? Sind es nicht immer die Eliten, die davon profitieren? Also die Leute, die ganz unten in der Gesellschaft stehen, die sicher nicht, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt, den man bei diesen Debatten mitbedenken muss. Man darf sich vielleicht nicht so schnell in die Falle locken lassen, auf welcher Seite stehe ich da jetzt und welches Lager ist mir da jetzt lieber, sondern man muss vielleicht immer überlegen, an welcher Bruchstelle der Gesellschaft tauchen solche Diskurse auf. Im Wesentlichen kann man sagen, dass westliche Gesellschaften im Moment zwei große Bruchstellen haben. Die eine verläuft ganz unten in der Gesellschaft, das sind diese sogenannten Unterschichten, die arbeitslos, prekär beschäftigt oder in Gangsterbanden organisiert sind. Drüber gibt es eine große untere Mittelschicht, die jede Zukunftsperspektive verloren hat, die nicht das Gefühl hat, dass es ja morgen noch besser gehen wird. Diese Unterschicht wählt zunehmend rechts, weil sie sich nach unten verteidigen will, weil sie aber nicht die Hoffnung hat, weiter hinaufzukommen. Solange sie noch die Hoffnung hat, es sich verbessern zu können, haben die eher sozialdemokratisch gewählt. Und ziemlich hoch oben in den Mittelschichten verläuft eine zweite Frontlinie, wo die, die keine Zukunft haben, abgegrenzt werden von denen, die hoffen, noch auf den Zukunftszug aufzuspringen. Und genau dort, sozusagen am unteren Ende der oberen Mittelschichten, werden diese Diskurse der Empfindlichkeit entwickelt, die sozusagen Ablenkungsdiskurse sind, aber denen, die sie führen, noch eine gewisse Zugehörigkeit zur oberen Mittelschicht ermöglichen.
Sie beschreiben uns da Entwicklungen, die sich eigentlich immer mehr verstärken. Diese Hysterien werden ja auch immer größer. Wenn man sich das anschaut, kann man schon ganz schön pessimistisch werden, weil da ist ja wenig Bewegung drin in diesem System, das Sie beschreiben und uns eigentlich mehr oder weniger gegen die Wand fährt, oder?
Ja, das kann sein. Andererseits muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass immer mehr Leuten bewusst wird, was da für ein fauler Zauber am Werk ist. Und ich glaube, es gibt immer weniger Leute, die diese Diskurse der Empfindlichkeit noch überzeugend finden. Und darum kann das, was heute so ausweglos erscheint, morgen mit einem Schlag uns wie Schuppen von den Augen fallen. Und da kann auch eine ganz andere Stimmung in der Gesellschaft entstehen.
Vielen Dank, Robert Faller. Der Professor für Kulturwissenschaften und Kulturtheorie hat ein erhellendes Buch über Erwachsenensprache, über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur geschrieben. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, sehen Sie so manche heftig geführte Auseinandersetzung und Aufregung mit ganz anderen Augen. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 250 Seiten, kostet 15 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schroer.